Herr Tobi, das ist noch ein Stückchen weit, als du bis da oben ankommst, dauert es eine Weile. Herr, begegne mir, aber der Herr ist hier gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Der Herr ist hier. Mein Thema heute ist, willst du Gott verstehen? Ich schon. Herr, ich möchte noch mehr dich kennen, noch besser dich kennenlernen. So, ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein um 10 Uhr. Das Ziel muss dein Leben bestimmen. Wenn du kein Ziel hast, ist jede Richtung verkehrt, egal in welche Richtung du gehst. Bringt nichts. Also deshalb, das Ziel ist so wichtig. Dann haben wir am Mittwoch und Donnerstag einen Gast hier, Josef Hetschkock. Und er wird zum Thema sprechen, höre auf Gott und lebe mit Gott. Du kannst nur mit Gott leben, wenn du ihn hörst, verstehst und kennst. Und heute ist das Thema, willst du Gott verstehen? Und dort möchten wir uns damit beschäftigen. Wie verstehe ich Gott? Wie höre ich Gott überhaupt? Noch nebenbei, mein neues Buch ist da, also die gute Nachricht, wie ist es zu uns gekommen? Die haben wir am Büchertisch zum Anschauen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es bestellen, kostet 50,40 Euro, sehr teuer, aber es komplett das Evangelium und die Apostelgeschichte wird da bearbeitet. Also ich empfehle es als Geschenk oder wie auch immer. Das Buch ist also sehr handlich. Man kann sogar Bibelstunde draus halten oder kurze Andacht so für Hauskreise und überall oder Vorbereitung irgendwie für ein bestimmtes Thema ist immer gut. Aber wie gesagt, bestellt bei unserer Schwester hier, dass sie bestellt und das kriegen wir in den nächsten paar Tagen, ist es im Handel bereits. Dass wir nicht unnötig hier die Bücher liegen haben. Die sollten auch dann bestellt und dann unter den Leute kommen. Also, bestellt das Buch, gebraucht das Buch, schenkt das Buch weiter, wie auch immer. Ich verdiene nicht viel dabei. Nur ein paar Groschen, das ist alles. So, das nur zur Empfehlung. Willst du Gott verstehen? Gott hat seine eigene Sprache. Ich weiß nicht, spricht Gott Hebräisch, Lateinisch, Griechisch oder Deutsch oder vielleicht auch Französisch, wer weiß es. Natürlich, er kann alle Sprachen, er versteht ja alle Sprachen, denn überall gibt es Christen. Also es muss eine Universalsprache geben, denn bevor die Sprache verwirrt wurde, gab es eine einheitliche Sprache. Alle Welt sprach eine einheitliche Sprache. Die Welt war auch noch eins. So, und dann kam Babylon oder Babel, der Turm, und die sind verwirrt worden. Aber Gott hat die Sprache, mit der er uns alle hört und alle versteht, diese Muttersprache. Das ist die Sprache, die Gott versteht. Also und geht auch seinen ganz eigenen Weg. Wir haben in der Bibel, ja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und jetzt wollen wir Gott herausfinden, wer, wie denkt Gott und wer ist er und so weiter. Nach welchen Prinzipien arbeitet er? Bestimmt mit ganz anderen Prinzipien. Gestern hatten wir das Thema, Gott will dich persönlich haben. Und im persönlichen Gespräch spricht man von Herzen. Also Gott spricht die Sprache des Herzens. Also wenn du Gott verstehen möchtest, musst du mit dem Herzen hören, mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen denken. Also das ist, wie man Gott versteht. Er will dir persönlich dienen, haben wir gestern gehört. Er will dich persönlich führen. Er nimmt sich deiner persönlichen Nöte an. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Das ist unser Gott. Du bist in seiner Hand und seine Hände Werk. Also er formt dich. Solange du lebst, du bist noch nicht fertig. Das heißt, solange du noch nicht gebrannt bist. Wenn du mal im Backofen warst und gebrannt worden bist, dann gibt es keine Veränderung mehr. Aber der Herr verändert immer noch was an mir und an dir. Also er arbeitet an uns. Willst du Gott wirklich verstehen? Und da denk drüber nach. Er hat dich zu einem Original gemacht. Das ist das Erste. Du bist eine wunderbare, fantastischer Gedanke Gottes. Ein wunderbarer Gedanke Gottes. Du bist einmalig. Also verstehe Gott, Gott macht nur einmalige Sachen, Gott nimmt es einmal nur in der Hand, Gott redet nur einmal, ganz besonders zu jedem Menschen, natürlich zwei oder dreimal spricht er, aber einmal ganz besonders, wo er jeder Einzelne ihn hören kann. Heute geht es um Gott verstehen. Was hat er mit mir vor, mit dir, mit uns? Warum sind wir hier überhaupt? Eigentlich könnten wir gleich in den Himmel gehen. Wir haben uns bekehrt, wir haben uns taufen lassen, wir sind geisterfüllt worden, also was suchen wir auf dieser Erde? Was hat Gott mit uns vor? Das wollen wir rausfinden. Wie denkt er über mich? Was spricht er über mich? Was erzählt er dem Sohn oder dem Heiligen Geist? Oder was erzählt der Heilige Geist dem Vater von mir und so weiter? Die sind ja Jesus ist unser Fürsprecher. Also, was erzählt Gott von mir oder Jesus beim Vater? Gott verstehen, das ist ein schwieriges Unternehmen. Das haben schon viele versucht. Die meisten sind wahnsinnig geworden dabei, verrückt. Seine Gedanken sind total anders, weil da kannst du dir Haare ausraufen, du wirst nicht draufkommen, was will er eigentlich, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es. Ohne den Heiligen Geist wird man verrückt. Gott ist ein verborgener Gott und dann muss man hinterm Vorhang gucken, wenn man Gott verstehen möchte. Gott wohnt in der Finsternis, also für uns Finsternis, für uns gibt es keine Finsternis, sondern für Gott wohnt in der Finsternis, in der Dunkelheit. Also wenn du in der Dunkelheit sehen kannst, kannst du Gott sehen, aber so weit sind wir noch nicht. So, Gott versteht man nur, wenn er sich uns offenbart, wenn er den Schleier wegnimmt, den grauen Star oder was es ist. Wir sehen immer nur Nebel und alles nur im Spiegel. So verstehen wir Gott. Wir verstehen Gott, wenn die Salbung über uns kommt, plötzlich sagen wir, aha, Mensch, das habe ich schon immer gewusst, warum habe ich das nicht begriffen? Aber die Salbung muss kommen, der Heilige Geist. Und wenn der Geist Gottes redet zu uns persönlich, dann begegnet Gott uns auch persönlich, dann offenbart er sich. Und der Heilige Geist ist, der kennt die Gottheit und der versteht die Gottheit und der vermittelt uns von Gott, wie ist der Vater, wie ist Jesus. Jesus hat gesagt vom Heiligen Geist, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann kommt der Tröster, der Heilige Geist, und der wird alles erklären, alles erinnern, alles wiederbringen. Er wird mich verherrlichen. Das nur nebenbei. Wir haben große Schwierigkeiten, nicht nur Gott zu verstehen, schon allein unserem Mitmenschen. Sogar wenn du Haustiere hast, du hast sogar Schwierigkeiten, deinen Hund und deine Katze zu verstehen. Da muss also so, schon lang so zusammen gewesen sein, dass du deinen Hund und deine Katze verstehst, also, oder den Vogel. Also, und geschweige denn Gott, den Schöpfer des Universums, der Himmel gemacht hat, versteht, und wir können das nicht. Da ist irgendwo in der Antike eine kleine Geschichte passiert. Da ist ein Mystiker, ein Denker, ein Philosoph am Strand und rauft sich die Haare und sagt, ich kann nicht verstehen, ich kann nicht verstehen. Dann spielt ein kleines Mädchen am Ufer und hat sich so ein Loch ausgebuddelt und rennt zum Wasser und schöpft Wasser und versucht da das Wasser einzufüllen in dieses Loch. Und ich kann nicht verstehen, ich kann nicht verstehen. Dann fragt das Mädchen, was kannst du nicht verstehen? Und guckt, was sie da macht. Und dann sagt vielleicht Onkel, oder dann sagt sie so, Onkel oder Herr, mein Herr, Sie machen wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Ich versuche den Ozean auszuschöpfen hier in dieses Loch. Ich versuche den Ozean auszuschöpfen. Und das ist auch, wir versuchen den Gott des Universums auszuschöpfen und in unseren 30 Gramm Hirn zu importieren. Also, Gott ist viel zu rätselhaft. Deine Gedanken sind unerforschlich. Wer kann sie erforschen? Der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Schöpfer. Alle Dinge, wer kann ihn begreifen? Das Kleine kann man nicht begreifen, geschweige denn das Große. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Aber uns, mir geht es darum, ich will Gott verstehen. Du auch? Es ist dein Anliegen, Gott zu verstehen. Wir haben große Probleme, sogar unser eigenes Leben zu verstehen. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Da habe ich schon Probleme. Weil unsere eigene Umwelt, wo wir uns befinden, oder die Krankheiten. Warum bin ich krank? Warum bin ich schwach? Warum habe ich die und jene Probleme? Was habe ich falsch gemacht? Wir haben sogar uns selbst Schwierigkeiten zu begreifen und zu erfassen. Und jetzt wollen wir noch Gott verstehen. Und deshalb kann ich Gott nur verstehen, was er uns anhand der Offenbarung uns sich mitteilt. Gut, wir haben die Bibel, das ist auch eine Offenbarung, aber verstehst du die Bibel? Viele Menschen sagen, die Bibel ist für mich so chinesische Buchstaben. Kannst du Chinesisch lesen, dann kannst du vielleicht auch die Bibel lesen. Aber wer kann die Schrift verstehen, wenn niemand auslegt? Du siehst also, man hat eine heilige Schrift in Jerusalem gekauft und der Mann hat es nicht verstanden, ist er denn, bis Philippus kam und auf den Wagen sprang und ihm das ausgelegt hat. Wir haben die Bibel und das sind die Berichte von Menschen, wie sie Gott erlebt haben. Und wie sie Gott erfahren haben, in ihrer Denkweise, mit ihrem Horizont, mit ihrer Auffassungsgabe, in ihrer Sprache, oder wir haben von Jesus, was Jesus uns vom Vater erzählt hat. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, also Gott. Also Gott begreifen. Viele sind auf der Suche nach Gott und die sind dann irgendwo abgedriftet in eine Sekte oder in eine Mythologie oder irgendwelche mystische Gedankengebilde oder andere sind zu Atheisten geworden. Das heißt, es gibt gar nichts. Also mit dem Tod ist alles aus und vorbei. Und was nach mir dann die Sinnflut vielleicht. So, statt Gott zu finden, haben viele sogar den Teufel gefunden. Ganz ehrlich. Also ich kenne viele Menschen, die haben Gott gesucht und statt an, dass sie sich an Gott wandten und Gott von Herzen suchten, der Teufel kam in die Quere. Denn nämlich, wenn du Gott suchst, der Teufel tritt dir immer in die Quere. Denk an Jesus. Jesus betet und fastet und da kriegt er Besuch vom Teufel. Bist du der Sohn Gottes? Bist du Kind Gottes? Der Teufel weiß, alle Menschen, die zum Thron Gottes wollen und so weiter, da war er der Chef mal eines Tages oder vor langer Zeit. Er weiß, die Menschen wollen zu Gott und er weiß, wie er die Leute abfangen kann. Ehrliche Menschen, aufrichtige Menschen. Und deshalb sind viele, ja, Okkultisten, Spiritisten geworden, sind in der Esoterik gelandet, weil sie Gott gesucht haben. Und ich unterstelle nicht Leuten in der Esoterik oder Spiritismus und Okkultismus, dass diese Leute verkehrt sind. Die waren auf der Suche nach Gott und da kam ein falscher Aufklärer ihm in die Quere. Und da sagte, ich erkläre es. Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Willst du wissen, was Gott sagt und willst du Gott verstehen? Und dann betätigt sich der Teufel als Sprecher Gottes. Soll er Gott gesagt haben, dann stellt er Gott in Frage. Die meisten Christen werden vom Teufel abgefangen auf ihrer Gottsuche. Die meisten Christen, deshalb sei vorsichtig. Satan begehrt euer, sagt der Herr. Satan hat die Jünger begehrt. Und du siehst auch Petrus. Ja, Herr, das widerfahre dir nicht. Er ist in der Nachfolge Jesu und der Teufel fängt ihn ab. Du betest Gott an und der Teufel fängt ab. Und dagegen kann Gott nichts tun. Hast du richtig gehört? Dagegen kann Gott nichts tun, denn Satan ist der Fürst dieser Welt. Immer noch. Er ist noch nicht vertrieben aus dieser Welt. Er ist noch der Fürst dieser Welt. Er hat Vorrecht, dir in die Quere zu kommen. Und es ist deine Aufgabe, dem Satan zu widerstehen. Wenn du merkst, lass die Steine zu Brot werden oder spring vom Dach oder bet mich an. Es ist deine Verantwortung, ihm Nein zu sagen, ihm zu widersprechen. Bevor du richtig Gott kennenlernst, wirst du wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, den Teufel richtig kennenlernen, die Sünde richtig kennenlernen, das Verderben richtig kennenlernen, das Böse und das Übel, denn der ist immer da. Immer an jeder Straßenecke steht er irgendwo und fängt die Christen ab, wenn sie aus dem Gottesdienst nach Hause gehen und dann fangen sie dann Gespräche an und werden dann verwickelt oder du musst noch gar nicht nach Hause gehen, schon im Gottesdienst. Da sitzt du und guckst jemand an und sagst, ja guck mal, wie der heute guckt oder die. Der Teufel will dich nur verführen. Und weißt du, was Verführung ist? Von Gott wegbringen. Das ist alles, was er will. Satan will dich abhalten, dass du Gott richtig erkennst, dass du richtig auf Gott zuhörst, dass du Gott hinguckst und so weiter. Und er lenkt deine Blicke, deinen Fokus auf bestimmte Sachen. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Er lässt dich vielleicht 10 Jahre in Ruhe. Also das ist meine Erfahrung. 7 bis 10 Jahre lässt der Teufel nach deiner Bekehrung und Wiedergeburt und deiner Taufe schön brav in Ruhe. Da hat er Angst. Da hat Angst, sich an dir zu vergreifen. Da bist du noch ein Heiliger. Aber so 7 bis 10 Jahre danach, dann bist du schon in Selbstsicherheit. Du sagst, ach, das habe ich schon alles hinter mir. Das habe ich alles überwunden. Das kann mir nichts mehr anhaben. Du fühlst dich so selbstsicher, wirst oberflächlich, gleichgültig. Ach ja, und da vergisst du Jesus, dass er nicht dabei ist und nicht mitgeht. Das ist so leicht. Aus Gewohnheit gingen sie dann zum Gottesdienst. Und du machst so vieles aus Gewohnheit dann plötzlich und vergisst den Herrn. Der Teufel sorgt dafür, dass der Herr in Diskussionen verwickelt wird im Tempel. Der Bub Jesus da, mit 12 Jahren im Tempel. So irgendwann einmal hörst du Gott nicht mehr richtig hin. Du denkst, das weiß ich, wie das geht, wie das läuft. Und dann machst du einfach in deinem Fleisch weiter, statt im Geist. Und ich denke nur an Moses. 40 Jahre diente dem Herrn und dann soll irgendwo, er soll statt den Fels zu schlagen, wie Anno dazumal, soll er zum Felsen reden. Und das hat er nicht aufgepasst. Und genau auf solche Momente wartet der Teufel, dass du Gott nicht richtig zuhörst, nicht richtig aufpasst, was er sagt. Deshalb, jedes i-Tüpfelchen ist beim Herrn wichtig. Jedes kleine Wort und Wörtchen ist wichtig. So, irgendwann einmal dann, ja, das ist gar nicht so wichtig. Warum muss man das immer reden? Ich kann auch schlagen und dann zack und es ist passiert. Und dann hat er sich den Weg verbaut mit einem einzigen Schlag. Also irgendwann einmal wird es dir zu wohl nach 10 Jahren. Jetzt weiß ich schon alles. Jetzt kenne ich schon alles. Kann in Zungen beten, kann singen, Gott loben und preisen, im Geist singen und im Sinn singen. Ich kann alles. Und dann kommt der Teufel und versucht dich dann auf eine Entdeckungsreise mitzunehmen. Komm, ich will dir zeigen. Ich will dir zeigen, was passiert und so weiter. Dann gehst du zu Wahrsagern, zu Okkultisten womöglich. Du denkst es gar nicht, aber du versuchst dann falsche Pseudopropheten anzuhören, was sagen sie, was erzählen sie. Er bringt dich dann irgendwie vom Weg ab und ja, der Weg wird immer breiter und breiter und breiter und breiter und dann bist du plötzlich auf der Autobahn zur Hölle. Ganz einfach, das geht ganz einfach. Und irgendwann einmal denkst du, jetzt habe ich alles und fragst auch nicht, brauche ich das noch und vergisst, Ölkanister mitzunehmen, wie die törichten Jungfrauen und denkst, der Herr wird schnell kommen, das geht ruckzuck. Oder irgendwann denkst du nicht mehr dran und liebst den Herrn und so weiter und bist so verliebt im Herrn, so wie der Vater Abraham in seinem Isaak. Du betätschelst ihn und mein Isaak, mein Isaak, mein Isaak, mein Isaak. Und dann kommt der Teufel. Opfere mir deinen Sohn, den du so lieb hast. Ja, hat der Herr gesprochen? Wer hat da gesprochen? Opfere mir den Sohn. Und es klingt, als wenn der liebe Gott gesprochen hätte und dann macht er da diesen Akt und opfert, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, hätte sein Sohn umgebracht, hätte Jesus umgebracht, hätte die ganzen Propheten umgebracht, hätte die ganze Verheißung umgebracht, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Du siehst also, wie schnell es geht. Teufel kennt deine frommen Gefühle. Und ja, der Herr will das. Der Herr will, dass ich meine Arbeitsstelle kündige. Der Herr will, dass ich dies und jenes mache, diese und jene Dummheit mache. Was du weißt, das ist Dummheit. Aber der verführt dich zu Dummheiten. Manchmal greift Gott ein und manchmal greift er nicht ein. So, ich bin froh, dass er beim Isaak eingegriffen hat. Aber manchmal greift er nicht ein. Und dann ist es ein Reinfall. Und so viele Christen sind dem Teufel auf den Leim gegangen. Weil sie Gottes Stimme mit Satans Stimme verwechselt haben. Und weil der Teufel frisst auch gerne Kreide. Und dann, ich bin eure Mutter. Kennt ihr diese Geschichte von den sieben Geißlein? Ich bin eure Mutter. Und so weiter. Oder ich bin deine Mutter. Weißt du, Moria ist so ein teuflischer Trick. Willst du wirklich Gott dienen? Willst du wirklich aufs Ganze gehen? Und immer wenn du aufs Ganze gehst, versucht der Teufel dich abzufangen und in eine falsche Richtung zu lenken. Ich warne euch. Wenn Gott hier nicht eingegriffen hätte, hätte Abraham eine ganz schlimme Sünde begangen. Aber Gott wusste das Herz von Abraham. Und Gott wird nicht deine Seele dem Teufel überlassen. Glaub mir das. Er wird im richtigen Moment eingreifen. Denn Jesus sagt, Satan begehrt euch. Von Abraham bis dem letzten Christen. Satan begehrt die Gläubigen. Satan ist hinter den Gläubigen immer her. Immer wenn sie Gott dienen wollen, besonders Gott dienen wollen, willst du also Gott wirklich verstehen? Bei manchen Christen greift er nicht so massiv ein wie beim Abraham. Oder nicht mehr. Weil er hat immer wieder geredet. Immer wieder gesagt, pass auf, was ich euch sage, wachet. Und nochmals wachet. Und nochmals wachet. Wir müssen lernen, die Geister zu unterscheiden. Nicht alles, was fromm ist, ist Heiliger Geist. Es kann Alkoholgeist sein, kann Drogengeist sein. Da kannst du dich in eine Sache dich irgendwo einsteigen und das ist nicht der Heilige Geist. Oder das können sentimentale Stimmungen sein. Es ist nicht der Heilige Geist. Oder fromme Gefühle. Der Herr muss uns selber offenbaren. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Und vielleicht haben wir manchmal die Signale überfahren. Und Gott sagt, lass ihn laufen. Und dann werden die Menschen zu Götzendiener und machen in der Lüge dann weiter und merken das nicht, dass sie mittendrin in der Lüge schwimmen und in einem verkehrten Fahrwasser sind und im falschen Zug sitzen. Wir sind in der richtigen Richtung. Wir fahren, aber in der falschen Richtung. Ich denke nur an Saul von Tarsus und die ganzen Juden miteinander. Saul von Tarsus, wir eifern für das Gesetz unserer Väter, für Moses und so weiter. Und wir lassen es nicht. Und du siehst, sie haben Jesus vergessen und Jesus übersehen. Die Inder haben zu der Zeit, als sie noch 300 Millionen Leute hatten, haben sie etwa 3 Millionen Götter entwickelt. Jeder hat so seinen persönlichen Gott. Jeder Inder, heute müssten 1,3 Milliarden Götter die Inder haben. Aber das haben sie auch. Jeder so seinen persönlichen Gott. Aber das ist nicht Gott. Wir können Gott nicht machen. Gott ist nicht ein Gedanke. Jeder macht sein Gott nach seiner Art, schnitzt aus Holz oder was weiß ich auch, das ist mein Gott. Die Vorstellungen ist nicht Gott. Deine Fantasie ist nicht Gott. Deine Gefühle ist nicht Gott. Deine Wünsche ist nicht Gott. Es muss alles woanders herkommen, direkt vor dem Himmel. Nicht umsonst hat Gott den Menschen verboten, ihr sollt euch kein Bildnis machen. Von nichts, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, noch sonst wo. Was bei diesen ganzen Bilder machen, kommt nicht viel raus. Sich eine Vorstellung, so stelle ich mir Gott vor. Gott ist kein Mensch, Gott ist kein Tier, Gott ist kein Frosch und Gott ist kein Geist. Der ist Geist, aber nicht das, was die Menschen sich unter Geist vorstellen, so Urgeist, Energie des Kosmos. Weißt du, Gott ist mehr als Kosmos. So, wir haben alle so eine Vorstellung von Gott. Denn in meiner Bibel sagt der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der natürliche Mensch, der stoffliche Mensch, der irdische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der macht sich dann Götterbilder, unrealistische Bilder. Das soll mir vorausgehen. Die Israeliten sind kaum raus aus Ägypten. Was machen sie? Ein goldenes Kalb. Die frommen Israeliten, muss ich vorstellen, die haben so viel Zeichen und Wunder erlebt. Die sind gerade durchs Wasser durchgegangen vor ein paar Tagen. Das ist noch gar nicht lange her. Frisch nach der Bekehrung, würde ich sagen, frisch nach der Taufe. Und schon machen sie ein Geschrei und sagen, das ist unser Gott, der soll uns vorangehen. Bilder sind nur Ahnungen, aber nichts Konkretes. Weißt du, wir können Gott nicht als, was wir ahnen, was wir vermuten, das ist nicht Gott. Oder was wir denken. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Wir brauchen ein inneres Ohr für Gott, was Gott wirklich ist. Der Mensch braucht für seine Selbstfindung ein Bild, das ist klar. Aber was ist Gott? Ich bin, der ich da sein werde. Ich bin der Ewige, der da seine, ich bin. Aber was ist das? Er ist immer das, was deine Situation ist. Das kann heute so sein und morgen ist was ganz anderes wieder. Gott muss man verstehen können. Aber der Mensch braucht immer was, in das er sich identifizieren kann. Er versucht, das mit der Materie zu vergleichen, mit Tiere. Oder er versucht auf irgendeine andere gedankliche Lösung, versucht es da, sich Gott vorzustellen. Und er weiß, ich bin das Ebenbild Gottes. Ich muss irgendwas sein, aber was bin ich? Und er geht immer von sich aus. Aber du bist nur das Ebenbild Gottes. Gott ist viel mehr als du. Gott ist kein Mensch. Und er ist auch nicht kein Übermensch. Dann kommen die Mystiker und die sagen, ja, nichts ist alles. Das Nichts. Und dann meditieren sie über das Nichts. Dann wollen sie nichts mehr sein und gar nichts. Das Nichts. Was das Nichts ist? Weißt du, Null kannst du nicht definieren. Ist eine undefinierbare Zahl und so. Dieses Nichts. Und am Schluss bist du ein Atheist. Wenn du nichts mehr glaubst und nichts mehr verstehst und nichts mehr verstehen möchtest. Oder dann löst dich irgendwo im Nirvana auf und wieder auflösen und am Schluss gibt's nichts mehr. Gottvorstellung. Der Mensch ist auf der Suche nach Gott. Der Mensch ist auf der Suche nach Gott. Wenn du östlich von Babel gehst, dann wirst du es mystisch und gedanklich und in der Fantasie gehst du westlich, dann von Babel, dann kommen die Götter, dann kommen Menschen und Tiere, die Ägypter mit ihren Tieren, dann die Griechen, Gott ist menschlich, vermenschlichen sie den Gott. Und so ist, und wir gehen von einem Extrem unter Umständen in das andere Extrem. Wir wollen Gott verstehen und Gott begreifen. Wie ist Gott? Und wo ist Gott? Andere kommen und sagen, ja, wo war Gott, als Holocaust passierte? Wo war er? Als die Flut kam oder die Katastrophen passieren? Weißt du, wir haben lange so von einem Schokoladengott gehört. Ach, Gott ist so lieb, so nett. Er liebt uns alle. Aber dass Gott heilig ist, gerecht, ein verzehrend Feuer, das ist auch Gott. Und dass er nichts durchgehen lässt. Dann missbrauchen die Politiker Gott und so weiter. Und deshalb hat auch Karl Marx recht, wenn er sagt, Opium ist Religion fürs Volk. Der hat vollkommen recht. Da wird das Volk klein, demütig und schwach gehalten und so weiter. Wir müssen Gott dienen und so weiter. Sei der Obrigkeit untertan, egal was das ist. Auch wenn man Menschen massenweise umbringt, ihr sollt der Obrigkeit untertan sein. Also Opium ist Religion fürs Volk oder Religion ist Opium fürs Volk so. Oder andere haben Gott als Superstar. Oder andere machen mit Gott Menschen Angst, pass auf, du kommst in die Hölle. Pass auf, wenn du nicht spurst. Aber Gott ist alles anders als das. Gott ist kein Kasper. Und Gott ist kein Spielzeug. Und Gott ist auch nicht so, es gibt Wenn du hier im Pergamon-Museum gehst, mal, da sind die Kulturen von 5000 Jahren. Also da haben die Leute schon ganz früh entwickelt so Handy, so Handgott. Jeder zu seinem privaten Gott guckt sich an, das ist mein Gott. Der geht mir voran, mein Handy. Verstehst? So Handgott. Es muss nicht große Gestalt sein, aber du hast was in der Hand. Und wir wollen Menschen immer was in der Hand haben. Und das ist das Anliegen. Ich will irgendwo mich festhalten an etwas, an meinem Handy. Nicht dein Telefon vielleicht auch, aber etwas in der Hand haben, an etwas sich klammern. Gott ist anders. Er hält Gericht und übt Gnade zugleich. Das ist beides. Und Gott passt in kein menschliches Konzept, egal was wir denken möchten. Er passt in kein System. Er lässt sich nicht im Kapitalismus oder Materialismus oder im Kommunismus sich irgendwo einzwergen oder in Kirchlichkeit, in Religion. Gott ist Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen. Und er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gangart ist nicht eure Gangart. Und er kommt zu uns, holt uns da ab, wo wir sind, klopft an und wir sagen, wer bist du? Und das ist der Herr. Und wie oft steht der Herr vor der Tür und wir haben es nicht gemerkt, er ist hinterher, da hat auch der Herr gesprochen. Da wollte der liebe Gott was von mir. Er ist da, wenn wir ihn meistens nicht brauchen. Nicht, wenn wir ihn brauchen, dann müssen wir ihn suchen. Aber wenn wir ihn nicht brauchen, er sagt, suche mich in der angenehmen Zeit. Suche mich in deiner Jugend. Suche mich da, wenn es dir gut geht. Weißt du, wir suchen meistens Gott als Nothelfer, wenn es nichts mehr geht. Er ist auch da, wenn es nichts mehr geht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ich möchte noch eins sagen, was Gott nicht ist. Gott ist kein Automat, wo man oben Geld reinsteckt und unten dann die Ware rausholt. Er ist kein Automat, wo du etwas opferst. Gott lässt sich nicht manipulieren. Die Religion will Gott manipulieren. Weißt du, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt oder Messe lesen lassen. Weißt du, es ist gut, wenn jemand für dich betet, aber sich noch dafür bezahlen lassen. Weißt du, die Priester wollen Gott manipulieren. Christen wollen auch Gott manipulieren, Charismatiker, oh Halleluja, 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 wir beten an und wir denken, wenn wir weinerlich beten, muss Gott das Herz brechen und wenn wir laut schreien, muss Gott aufwachen und auf den Plan treten, aber Gott tut es gar nicht. Weißt du, mit der Zeit, ich bin schon über 40 Jahre Christ und ich habe gemerkt, Gott ist ganz anders, gar nicht so, wie ich denke, wie ich mir vorstelle, er geht seinen eigenen Weg. Mensch, Gott lässt sich von Menschen nicht missbrauchen. Wie oft habe ich gebetet, wenn ich 7 Stunden, 10 Stunden, 20 Stunden bete, jetzt muss das Wunder passieren? Nix. Und wenn ich nicht bete, passiert das Wunder. Ist es verrückt? Ich habe meine schönsten Gottesdienste erlebt, wo ich am schlechtesten vorbereitet war. Da war die Gnade Gottes da, die Salbung da, da war ich allein auf seine Gnade angewiesen. Da habe ich gewusst, das geht nicht, das kann ich nicht, keine Zeit gehabt, weiß gar nicht, was ich sagen soll und wie ich sagen soll. Und das ist, wie Gott eingreift. Du musst Gott verstehen. Gott ist also keine Maschine, kein Roboter, nur auf Befehle reagiert. Befehl und ich folge dir. Nein, er befiehlt mir. Und ich muss auf seine Befehle achten und warten. Was sagt er mir? Nicht, Herr, siehst du nicht, denen geht der Wein aus. Weißt du, Mutter Maria will Jesus manipulieren. Mutter Gottes, bet für uns, sagen die Katholiken. Die brauchen da Fürsprecher. Verstehst du? Die Heiligen sollen da einspringen. Uns kann kein Heiliger irgendwie helfen. Uns kann nur mein Gebet, Jesu Herz berühren und er ist der Fürsprecher beim Vater oder der Heilige Geist. Gott ist auch kein Mensch mit menschlichen Zügen, so wie die alten Griechen sich das vorgestellt haben. Gott entspricht nicht unseren menschlichen Vorstellungen. Ich sage das nur, damit wir uns versuchen, ein solides Bild von Gott zu machen und nüchtern werden. Werdet recht nüchtern, sagt die Bibel. Recht nüchtern, auch wenn es um Gott geht, dass wir recht nüchtern werden. Weißt du, die Juden haben sich einen falschen Messias vorgestellt. So wird unser Messias, wenn der kommt, der wird die Römer rausschmeißen, der wird Jerusalem zur Welthauptstadt machen und alle Völker werden nach Jerusalem kommen. Und was ist passiert? Jesus kam und sie haben ihn rausgeschmissen. Sie haben eine falsche Vorstellung von Gott gehabt, vom Messias gehabt. Und die Römer haben die Juden haben nach Jesus 21 falsche Messiasse gehabt. 21. In der Geschichte kannst du ja nachlesen. Und einer war schlimmer wie der andere. Und einer hat die Juden mehr ins Unglück gestürzt wie der andere. Also, die haben den nicht angenommen. Jesus hat gesagt, ein anderer kommt in seinem Namen, den werdet ihr annehmen. Ich komme im Namen Gottes und mich habt ihr nicht angenommen. 21 Messiasse, falsche Messiasse kamen. Kaum aus Ägypten haben sie das goldene Kalb sich gegossen. Also wir müssen manchmal unsere ganzen Gottesbilder korrigieren. Weißt du, wenn wir uns frisch bekehren, wir haben so Vorstellungen, er ist mein Vater, aber Gott ist mehr als ein Vater. Er sagt, jetzt hat dein Vater und Mutter dich verlassen, ich will dich nicht verlassen. Wie viele Väter sind Rabenväter? Und wie viele Mütter sind Rabenmütter? Also, und Gott sagt, selbst wenn dein Vater, deine Mutter versagt, und die meisten Mütter und meisten Väter versagen, wenn sie ganz ehrlich sind, wir können unseren Kindern nicht immer das geben, was sie sich wünschen und brauchen. Wir sind so oft ohnmächtig, aber Gott ist nicht ohnmächtig. Also wir müssen das Bild auch vom Vater und so weiter vielleicht auch ein bisschen korrigieren, auch wenn wir das Vaterunser beten. Und viele Leute können das Vaterunser gar nicht richtig beten, weil sie ein gestörtes Verhältnis zu ihrem irdischen Vater haben. Zuerst muss uns das Vaterbild geheilt werden. Unser Vaterbild muss geheilt werden. Unser Vater, mein Vater. Und eigentlich, wir dürfen niemand auf dieser Erde Vater nennen. Und dann kommt der Papst hierher, heiliger Vater. Du sollst niemand Vater nennen. Nur einer ist euer Vater. Und das ist Gott im Himmel. Und er ist der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt auf Erden. Aber wie stellst du dir deinen Vater vor? Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist gerecht. Er wartet auf uns, Vater. Aber es ist so ein mickriges Bild, wenn du Vater sagst, Gott. Vater Gott, Vater Gott. Vielleicht müssen wir ein bisschen umdenken und von allem ein bisschen was hineinnehmen. Der Prophet Jeremia, Jeremia 10, Vers 5, der sagt was Schönes. Mir gefällt es, was der alte Prophet hier sagt, die sich so ihre Götter und Götzen zusammenschnipseln und zusammenklopfen und zusammen Mais machen. Und er sagt von diesen Göttern und spottet, die Götter, die sind alles Tote, die können nichts und sind nicht. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Heißt es, die ganzen Götter sind wie Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht, sie müssen getragen werden und so weiter, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes. Sie können euch nichts tun. Sie sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Als ich in Schottland war, wir haben da irgendwo wild kampiert. Ich habe in Schottland immer mit meinem Sohn wild kampiert, in verschiedenen Plätzen, wo es am schönsten war. Und plötzlich ist eine Schießerei. Wir dachten, Krieg ist ausgebrochen oder wir sind in Militärzone gelandet. Und dann steigen wir aus dem Auto und gucken ganz zaghaft, was da los ist. Dann ist doch ein Bauer in Schotte, der schießt Raben. Und so weiter. Und sagt, braucht keine Angst haben, könnt ruhig weiterschlafen. Er braucht zwei Raben wieder. Dann hängt er die toten Raben an der Vogelscheuche links und rechts. Die Raben sollen Angst kriegen und nicht mehr in dieses Gebiet kommen. Da verstehe ich so ein Bild. So ein paar Tote hängen da und sollen die Raben verscheuchen. Und dann muss er jeden Tag frische Raben aufhängen, damit die Raben Angst haben, auf sein Feld dazu kommen. Nur nebenbei. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Götzen tun weder Gutes noch Schlechtes. Und alle Bilder, eigentlich alle Bilder entehren Gott. Alle Bilder, was wir uns vor Gott so machen. Und dann steht Gott als Vogelscheuche. Irgendwie dann unsere zusammengezimmerte Götzenbilder oder Gottesbilder. Deshalb, du sollst dir kein Bildnis machen. Du darfst Fotografien machen, aber kein Bildnis von Gott. Weil du kannst Gott nicht vorstellen. Der ist größer. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Diese ganzen Bilder führen zu Missverständnissen und Fehldeutungen, zu falschen Ergebnissen, zu einer ganz falschen Ausgangsbasis. Immer wenn du eine falsche Ausgangsbasis hast, kommst du auch zu ganz falschen Ergebnissen. Ja, wo ist Gott? Wo ist der Gott, den unsere Väter uns erzählt haben? Wenn ich so Gideon lese, wo ist der Gott? Elias, sagte Elisa, wo ist er? Weißt du, dem hat er geholfen. Und jetzt musst du selber deine Gotteserfahrung machen. Wenn wir die ganzen falschen Bilder zusammen addieren, ich habe mir mal die Mühe gemacht, alles, was so die in der Religion, in der Kultur, die Heiden und die Juden und Ägypter und Griechen und Babylonier, alles so von Gottheiten, in jedem Bild steckt etwas Wahres dann, aber es ist nicht die Wahrheit. In jedem Götzen steckt ein Stück Wahrheit drin, aber es ist nicht die Wahrheit. Und deshalb auch in allen Religionen steckt eine Wahrheit drin, aber es ist nicht die Wahrheit. Und nur einer kann sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Tür. Und das ist Jesus Christus. So, Gott verstehen. Wenn du Gott begreifen möchtest, soll es dich mit Jesus beschäftigen. Und deshalb auch das Buch, das ich als hier jetzt über die Bibelschule oder aus der Bibelschule herausgebracht habe, so kam das Evangelium zu uns. Zuerst die Apostelgeschichte und dann die Evangelien. Dieser Jesus ist zu uns gekommen und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben betastet. Weißt du, wir müssen eine persönliche Erfahrung Jesu haben. Und Jesus kannst du nicht erfassen, indem du Geschichtsbücher liest oder jetzt Jesusfilme anguckst. Du denkst, das ist Jesus, das ist alles verzerrt. Der Heilige Geist muss uns offenbaren. Gewiss, wir werden ergriffen, als hier die Leidensgeschichte Jesu vorgeführt wurde. Ach, wie hieß das ganz schön? Die Passion und so weiter vorgeführt wurde in einem Theater, Filmtheater in Ost-Berlin. Plötzlich springt am Schluss ein Mann hoch, reißt die Hände hoch. Mein Jesus, das hast du alles für mich getan. Finde ich toll. Aber das genügt nicht nur zu kennen, Jesus, das hast du alles für mich getan. Das muss dann umgesetzt werden. Weißt du, die Leiden Jesus sind schon großartig, wenn wir die sehen. Graf Zinzendorf steht in Louvre in Paris und als Bub betrachtet den Gekreuzigten und liest dann unten die Fußnote oder was unten steht. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und jetzt wird es praktisch. Gott erlebt man durch das praktische Ausleben. Gott erlebt man, und das ist, wie man Gott versteht, im Umgang mit Bruder und Schwester, mit der brüderlichen Liebe, was wir jetzt in unserer Bibelschule in den Johannesbriefen betrachten, in der brüderlichen Liebe, da erfährt man Gott. Denn in der Bibel heißt es ja, wie könnt ihr Gott lieben, oder Johannes schreibt, den ihr nicht sieht. Also Gott sieht man nicht. Gott kann man sich auch nicht vorstellen. Gott kann man sich auch nicht ausmalen. Den Schöpfer des Universums. Und was ist hinter dem Universum? Ich habe als Bub ja lange Zeit philosophiert. Was ist hinter dem Himmel? Wo der Kosmos aufhört. Irgendwo muss ja der Kosmos aufhören. Wenn es eine Kugel ist oder was das auch ist. Irgendwo muss ein Ende sein. Ist das Eismeer oder was ist dort hinten? Und so weiter. Und Gott ist größer als das, denn er ist der Schöpfer. Und die Erde ist nur so ein kleiner Klacks. Mit seiner hohlen Hand schöpft er das Meer. Du hältst die ganze Welt in deiner Hand. So, die ganzen Vorstellungen von Gott, aber diese Vorstellungen, die reflektieren alle in Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Darum ist es so wichtig, dass wir zu Jesus kommen und Jesus begreifen und Jesus anschauen. Sonst haben wir lauter Vogelscheuchen als Ergebnis. Und die ganzen Kirchen sind voll von Vogelscheuchen. In aller Liebe. Also jeder malt sich so seinen Gott aus. Die Pfingstler ihren Gott, der spricht in Zungen. Die Katholiken, die beten Maria an und so weiter. Jeder malt sich so seine Art von Gottheit aus, aber Gott ist viel größer. Jesus ist in Samaria am Brunnen und in Johannes 4 kannst du nachlesen, diese Geschichte. Da fragt die Frau, und das ist eine ganz wichtige Frage, denn diese Frage, was ist die Wahrheit, die Pilatus-Frage, hier wird die Frage ebenfalls gestellt, was ist die Wahrheit? Wir Samariter beten dort auf dem Berg Gerizim Gott an, ihr Juden in Jerusalem. Welche Anbetungsstätte ist jetzt die richtige? Ihr Juden und wir Samariter. Beide haben die 5 Bücher Moses, beide haben den Gott der Väter, den Gott der Offenbarung durch Moses und so weiter. Beide, die Samariter wie die Juden. Aber die einen beten Gott da an, so wie die Protestanten, die Katholiken. Und die kommen nicht zusammen. Also, was ist die Wahrheit? Und du Jude kommst jetzt zu mir und sagst, gib mir bitte zu trinken. Dann sagt Jesus, es kommt der Tag, da wird man Gott weder in Gerizim noch in Jerusalem anbeten. Gott wird man im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Und Jesus sagt weder noch. Also Gott wird angebetet in der ganz anderen Realität. Nicht auf den Berg irgendwo. Nicht in einem Tempel, nicht in irgendeiner Kirche. Gott wohnt nicht auf die Berge. Gewiss, du bist vielleicht, wenn du auf dem Berg bist und betest, vielleicht dem lieben Gott ein bisschen näher. Ein paar Zentimeter. Aber Gott ist weder in Jerusalem noch auf dem Berg Gerizim. Er wohnt nicht in Tempeln aus Menschenhänden, Kathedralen, selbst wenn er noch so prunkvoll ist. Gott ist weder Tier noch Monster. Was? Gott ist weder Elefant noch eine Ratte. Ja, aber das haben unsere lieben Inder. Die stellen sich so Gott vor. Er ist weder Vogel, weder eine Taube noch ein Geier. Das ist Gott nicht. Aber wir stellen uns vor, und sogar unsere Staaten, die Wappen, schau doch, Brandenburger Wappen, Adler oder Bär und so weiter. Das ist alles noch aus der Zeit des Götterkults. Also wir stellen uns vor, wir tragen unsere Götter sollen uns vorangehen. So wie das goldene Kalb bei den Ägyptern, aber bei den Israeliten. Gott ist mehr sogar als die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne. Alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Also du kannst alle Sterne dir malen und die ganzen Sonnen und so weiter. Gott ist größer. Gott übersteigt alles. Und dann Gott, der Gekreuzigte. Auch das ist ein falsches Bild von Gott. Gott hängt nicht am Kreuz. Ich mag Kreuze. Aber weißt du, der Korpus, der Leib muss vom Kreuz abgenommen werden. Jesus ist nicht am Kreuz. In aller Liebe. Du kannst haben, was du willst. Aber das Kreuz ist leer. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Also das Kreuz allein ist nicht das Zeichen für Gottheit. Wir predigen das Wort vom Kreuz, mag sein. Aber die Worte, die Jesus ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, oder es ist vollbracht, diese Worte predigen wir. Aber manche Leute denken, das Kreuz, unter diesem Zeichen siegen wir. Vergiss es. Kreuz ist eine Mordwaffe aus Karthago. Es ist gekommen und im Römischen Reich war es verbreitet. Auch dieser Gott am Kreuz, der ist nicht mehr am Kreuz. Er ist auferstanden, er lebt. Jesus sitzt zu Rechten der Majestät Gottes, da ist auch viel mehr. Und die wahre Religion ist Stephanus. Wenn ich den Stephanus höre und ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zu Rechten der Majestät, der Gottheit. Gott ist mehr als der Herr des Universums. Er hat mehr als alle Mächte und Kräfte dieser Welt in seiner Hand. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Lass uns über Gott nachdenken und uns von den ganzen falschen Gottesbildern lösen. Die täuschen uns. Die machen uns sogar manchmal ungläubig. Du stellst dir vor, das ist Gott. Mein Gott muss mir helfen. Das Kreuz muss mir vorhergehen. Aber du kommst nicht weiter. Ich will nur zur Realität euch zurückrufen als Menschen. Wir bilden so viel ein. Wir sollten aufhören mit der ganzen Einbildung. Und sagen, Herr, ich weiß gar nicht, wenn du mir nicht Licht schenkst, wenn du nicht meine Augen öffnest, wenn du mir die Salbung nicht schenkst, ich werde nicht die Wahrheit erkennen. Und der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und auch die Wahrheit, was Gott anbelangt. Denn er erforscht die Tiefen der Gottheit. Was wir sehen, wenn du den Himmel anguckst, du siehst nur seine Hände Werk, aber du siehst den Meister nicht. Du siehst nur, was er schafft, was er gemacht hat, wie klug er ist, wie schlau er ist, wie raffiniert er ist. Ja, wie geschickt er ist. Er hat an alles gedacht. Das ist Gott. Aber du siehst Gott nicht. Wenn Leute sagen, ich finde Gott in der Natur, kannst lange suchen. Unter der Eiche oder unter der Birke oder im Wald. Du kannst Gott nicht finden. Das ist nur so das Dach seiner Hände Werk. Die falschen Gottesbilder, die bringen uns zum Aberglauben, zum Unglauben, zu der Esoterik. Dann betet man, ich kenne Leute, die sind so verrückt, ich habe Leute gesehen, da habe ich angehalten irgendwo, da stehen sie im Wald und umarmen die Bäume. Ich habe gedacht, da stimmt was nicht, da ist was passiert. Oder dann sagt sie, wir schöpfen die Kraft von die Naturkraft vom Baum. Verrückt. Leute umarmen Bäume und denken, das wäre der Gott, irgendwie der Gott des Baumes oder die Kraft des Baumes. Ich habe nichts. Bäume haben auch Leben. Bäume haben vielleicht auch eine Seele für mich. Aber die sind nur ein Teil der Schöpfung. Und du siehst, dann klammern sie sich an irgendwelche Teeblätter. Das ist auch Götzenkult. Weißt du, jetzt steht in der Bibel. Und die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen. Und da klammert man sich und denkt, wenn man die Tees schlürft, wird man gesund oder heilig oder rein. Innere Reinigung. Rein wirst du durch das Blut Jesu Christi. Das Blut des Lammes macht uns rein von aller Sünde. So, die ganzen falschen Götter, Bilder verführen uns, bringen uns nur weg von Gott, bringen uns eine falsche Vorstellung. Gott ist ja in der Materie, Gott ist nicht in der Materie. Egal was es ist, ob es Eisen, Gold oder Silber oder Kristalle. Andere sammeln Kometensteine, so die irgendwo von den Sternen kommen und sagen, ja, aus dem Weltraum, das ist zu uns rübergekommen, und beten Steine an, als wenn die Kraft geben würden. Das sind alles ganz genauso zum Schrotthändler gehen. Das ist genau das. Das ist Schrott aus dem Weltraum. Und man schöpft seine Kraft vom Schrott aus dem Weltraum. Aber die wissen nicht, der lebendige Gott ist anders. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist Gott. Und nicht mit dem Schrott. Viele glauben an Scheinwissenschaften und gehen manchmal sehr weit, dass sie sogar unbegründete Thesen wahrnehmen. Weißt du, du brauchst für Unglauben manchmal mehr Glauben wie für den Glauben. Mehr Glauben? Wie finde ich Gott? Weder in Jerusalem, noch in Samaria, noch auf irgendeinem Berg, noch in irgendeinem Tempel, noch in irgendeiner Religion. Weißt du, Gott erlebt man in der wahren Anbetung. Und was ist Wahrheit? Wahrheit ist Wirklichkeit. Und zwar zuerst mal die Wirklichkeit Gottes, wenn Gott gegenwärtig ist. Was hat Jesus mit dieser Wahrheit gemeint? Gott wird angebetet, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, wenn wir plötzlich diese Wirklichkeit sehen. Jesus, mein Jesus, Herr, hier ist gut sein. Das war der Berg Tabor. Lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Und die Menschen sind ganz schnell dabei, eine Hütte zu bauen, so Tempel, Gebetshaus. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Das ist, wie man Gott findet, wie man Gott erlebt. Wenn der Schleier weggenommen wird, du siehst nur noch Jesus allein. Ohne Jesus und den Heiligen Geist gibt es keine wahre Gotteserkenntnis. Du brauchst den Heiligen Geist und du brauchst Jesus. Der Heilige Geist bringt dich zu Jesus, zu der wahren Gotteserkenntnis. Ohne Jesus und den Heiligen Geist findest du nur Geisterglauben, Religionen oder falsche Gottesvorstellungen. Aber keine lebendige Beziehung, nicht zur Frau, weder noch im Geist und in der Wahrheit. Und er sprach vom Heiligen Geist, als er hier redete. Und es ist gut, dass ich weggehe, sagt er. Wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht kommen. Du brauchst etwas, was von ganz woanders herkommt, aus dem Jenseits, aus der anderen Welt Gottes. Aber natürlich, jetzt musst aufpassen, dass keine Spukgeister kommen aus dem Jenseits. Denn der Teufel ist auch im Jenseits, ein Geist. Der ist auch ein geschaffenes Wesen von Gott, ein Engel. Und der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts. Wie erkenne ich Gott? Und dann kommt er, ich, der Herr, sage dir. Das kann der Teufel auch sagen. Er ist auch der Herr. Ist ein Engel des Lichts. Und ich darf dir eine Wahrheit verraten, was meine persönliche Erkenntnis ist. Du sollst nicht sofort auf den Zug raufspringen, wenn es heißt, ich, der Herr, sage dir. Du musst abwarten, und zwar 21 Tage. Denn der Teufel hat nicht mehr Kraft und nicht mehr Energie als nur 21 Tage, dann verblasst er. Der Teufel, wenn er kommt ganz groß, ich, der Herr, sage dir. Und dann wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, und am Schluss ist gar nichts mehr da. Du solltest abwarten. Wie ist es nach 20 Tagen, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren? Verstehst du, ist das immer noch, ich, der Herr, sage es dir? Wenn es nach 20 Jahren immer noch so stark ist und du sagst, in mir brennt ein Feuer, ich kann es nicht lassen, dann war es von Gott. Aber nicht, wenn es gerade jetzt passiert und du sofort springst. Bei Gott sind die Leute nie schnell gesprungen. Wahre Gläubige hier, die Heiligen in der Bibel, die sind nicht sofort gesprungen, die haben gewartet, die haben gar nicht gewollt. Aber der Herr ist jetzt mächtiger und mächtiger und mächtiger geworden. So erkennt man Gott, liebe Geschwister. Nicht auf sofort bekehrt aus dem Wasser raus. Halleluja! Nein, jetzt musst du abwarten. Jetzt musst du mal ein paar Mal um Kiez wandern. Um dein Haus oder deine Arbeitsstelle. Du musst dich überall bewähren noch. Und dann, wenn du immer noch am Herrn bist, dann war es vom Herrn. In der Bibel heißt es, hernach werdet ihr erfahren. Moses wollte den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott hat gesagt, Moses, Bruder, das geht nicht. Du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Wer mich von Angesicht zu Angesicht sieht, der schmilzt, vergeht, verschwindet, der stirbt. Das hat Gott gesagt. Du kannst nicht. Aber du wirst hernach erfahren, wenn ich vorbeigegangen bin. Und da muss er sich in einem Felsspalt verstecken und aufpassen, wenn Gott vorbeigeht. Und dann, was ist passiert? Du erkennst Gott in dem, was passiert ist. So im Lauf der Zeit, im Lauf der Tage, im Lauf der Wochen, im Lauf der Monate, im Lauf der Jahre, im Lauf des Lebens. Was ist da passiert? Und du sagst, musst sagen, du, der Herr hat seine Hand dabei gehabt. Der Herr hat durchgetragen, der hat geführt, der Geist Gottes hat geleitet. Und das war richtig. Die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, ich bleib bei dir, dennoch bleibe ich bei dir. Dieses dennoch, ich bin entschieden zu folgen Jesus, jetzt ist egal, was passiert. Diese Entscheidung, und merkst, die war richtig. Oder die Investition war richtig. Der Einsatz war richtig. Der Weg, den ich eingeschlagen habe, war richtig. Ich weiß, am Anfang nicht, ist der Weg richtig oder falsch. Aber ich habe es im Herrn, im Glauben genommen, habe die Entscheidung angenommen, mich entschieden und bei der Entscheidung geblieben. So ist es so wichtig, dass wir Gott kennenlernen im Herrn nach. Was ist nach 5 Jahren, nach 2 Jahren, nach 1 Jahr noch da? Weißt du, da bist du manchmal überrascht, dass nicht mehr viel da unter Umständen. Und dann, das meiste war dann vom Teufel. Das war nicht vom Herrn. So, die meisten wissen nicht, wie das alles so funktioniert. Die denken, ach, der Herr, wenn der Herr segnet, ist die Erweckung da. Nein, Erweckung ist, zuerst kommt das Gericht. Erweckung ist Gericht. Da wacht man auf, ist man schockiert. Willst du also Gott wirklich begreifen? Dann musst du den Weg Jesu mal anschauen. Wie ist sein Weg gewesen? Was hat er uns vorgeschlagen? Wer mich sieht, sieht den Vater. War das auch auf Anhieb? Die Leute haben Jesus nicht angenommen, die Leute haben Jesus nicht akzeptiert, er war trotzdem von Gott. Die Leute haben ihn gekreuzigt, er war trotzdem von Gott. Sie haben ihn beerdigt, er war trotzdem von Gott. Und er ließ nicht ab. Er sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist, ob es passt oder nicht. Der Heilige Geist, er erforscht alle Tiefen der Gottheit. Weißt du, die Tiefe, das ist die Tiefen des Lebens. Der Heilige Geist erforscht und er sagt, das ist es, der Weg. Gott kennt dich, Gott versteht dich. Paulus hat auch gedacht, meine Religion, das Gesetz meiner Väter und so weiter, das Pharisäertum, dieser Buchstabenglauben. Der Buchstabenglauben ist nicht Gottes Glaube. Bringt uns nicht weit, bis er einmal Jesus fand, bis Jesus ihm begegnete. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Du erfährst die Wahrheit, wenn du Jesus begegnest und wenn du in der Ausnüchterungszelle in Damaskus bist. Er sitzt da und betet, Herr, zeige mir den Weg, führe mich weiter. Und er ist blind. Blind, trotzdem er beim Gamaliel zu seinen Füßen saß und dort studiert hat und so weiter. Er ist blind. Und er muss jetzt Jesus annehmen. Aber wie mache ich das? Und dann kommt jemand anders und sagt ihm, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, hat zu mir geredet, ich soll dir die Hände auflegen, du sollst den Heiligen Geist empfangen und du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Wie arbeitet Gott, wie erkennt man Gott? Durch andere erkennst du Gott. Andere kommen und sagen es dir. Und es ist so wichtig, dass wir die Arbeitsweise Gottes begreifen. Da kommt jemand in der Predigt und predigt dir etwas und dann sagst du, ja, guck mal an, das habe ich schon immer gewusst, das habe ich immer geglaubt. Plötzlich ist deine Offenbarung, seine Offenbarung auch deine Offenbarung und deine Offenbarung findest du als Antwort in seiner Offenbarung und plötzlich die Zündkerze ist da, plötzlich zündet und plötzlich macht es tuck, 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 tuck und plötzlich gehst du und plötzlich fängst du an zu laufen und plötzlich geht es weiter, aber du brauchst jemanden, der den Funken in deinem Leben rüberbringt. Lieber Bruder Saul, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht da einen lieben Bruder gehabt hätte, also einen Evangelisten, der ein bisschen verrückt gespielt hat. Evangelisten spielen immer verrückt. Ja, der sich so ein Flugzeug mietet und durch den Himmel fliegt und sagt, gerade du brauchst Jesus. Aber das war nur der Anfang. Weißt, Gott arbeitet systematisch. Gott arbeitet systematisch und Gott veranlasst mal den und mal jenen und so weiter. Und er bringt dich auf die Spur, nicht du hast mich gesucht, sagt er, ich habe dich gesucht. Nicht du bist mir nachgegangen, ich bin dir nachgegangen. Der Herr sucht uns. Und wenn er lieb hat, den zieht er. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Oder, dass der Heilige Geist einen zieht. Plötzlich sagst du, ist das wirklich alles, das Leben, was ich erreicht habe, was ich erarbeitet habe, was ich gespart habe, ist das wirklich alles? Gibt es da nicht noch mehr im Leben? Und dann beginnt die Suche nach Gott. was ist die Wahrheit? Und dann steht doch dieser Nazarener da am Brunnen und sagt, gib mir zu trinken. Und dann kommst du mit deiner Religion. Ja, wir Samariter, wir sind nicht so konservativ wie ihr Juden. Weißt du, ihr habt da Gesetze und so weiter. Uns reicht das Gesetz Moses, die Tora reicht uns vollkommen. Wir brauchen nicht noch etwas, noch mehr die Propheten und die anderen. Und was ist jetzt richtig? Jetzt ist die Frau wieder verunsichert. Weder noch die Wahrheit. Bis sie Jesus entdeckt. Der hat mir alles gesagt. Und wenn ich genau hingucke, was hat er gesagt? Gar nichts. Aber der Funke ist rübergesprungen. Die Salbung, der Heilige Geist. Jesus reflektiert uns Gott auf Schritt und Tritt. Und Gottes Geist zeigt uns, was der nächste Schritt ist, bringt uns auf den Sprung, das ist der Heilige Geist. Es ist wichtig, dass die Jünger den Heiligen Geist empfingen, denn ohne den Heiligen Geist hätte ihnen Jesus nichts genützt. Bitte entschuldigt, wenn ich das sage. Ohne den Heiligen Geist hätte der Auferstandene, der gekreuzigte Christus nichts genützt. Der lebendige Christus hätte nichts genützt ohne den Heiligen Geist. Die wären da hinter der Mauer, hätten sich versteckt, sich gefürchtet und die ganze Sache Jesu wäre untergegangen. Erst durch den Heiligen Geist kam der Durchbruch. Geschwister, deshalb, es genügt nicht, dass du glaubst, Jesus lebt. Das ist ein wunderbarer Gedanke, was du da hast, Jesus lebt. Du brauchst den Heiligen Geist, um das zu begründen, zu verstehen. Du kannst die Bibel lesen und du bist noch lange kein Christ. Es sei denn, der Heilige Geist sprengt deinen Horizont. So ohne den Heiligen Geist wären die Jünger Feiglinge geblieben. Waschlappen. Versager, Nieten. Wenn du Gott wirklich verstehen willst, brauchst du unbedingt den Heiligen Geist. Sonst läuft nichts, sonst passiert nichts. Der Heilige Geist und Jesus, sie haben eine ganz wichtige Aufgabe. Der Herr ist dein Erlöser, aber der Heilige Geist ist der Verklärer Jesu in deinem Leben. Der erinnert dich plötzlich, bringt dich zum Vater, bringt dich in dein Erbteil, bringt dich in deine Erlösung. Und Jesus und der Heilige Geist, sie ergänzen sich gegenseitig wunderbar. Und deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist. Als Paulus nach Ephesus kommt, Apostelgeschichte 19, dann fragt er in der Gemeinde, und die Gemeinde ist an Jesus gläubige Gemeinde, an Jesus gläubige Gemeinde. Dann sagt er, ja, sagt doch mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, wir kennen nur die Taufe auf den Namen Jesus, durch Taufe des Johannes. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sie hatten Jesus, ja, glaubten an Jesus, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist. Und haben sich gewundert, dass nichts funktioniert. Und weißt du, wie die, anstatt dass sie in Jesus, in Gott wandelten, sie haben Zauberbücher gelesen. Also das Wort Gottes auszulegen und das Wort Gottes auszuleben, haben sie Zauberbücher gelesen. Und einen ganzen Haufen. Zauberbücher. Wenn du Jesus hast und nicht den Heiligen Geist, wirst du bei einem Zauberer landen. Kein Problem. Simon der Zauberer in Samaria. Der hat sich taufen lassen, hielt sich zu der Gemeinde und hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Und das ist die große Kraft Gottes. Das ist die große Kraft Gottes. Er hat Zeichen und Wunder gewirkt sogar. Im Namen Jesu. Aber der hat nicht den Heiligen Geist gehabt. Du siehst also, wenn Jesus ohne den Heiligen Geist da ist, kommt Esoterik, kommt Spiritismus, kommt Okkultismus, kommt jeder Geisterglaube, Spukglaube hinzu. Deshalb, wir müssen uns entscheiden, Jesus und Heiliger Geist oder Jesus und Spukgeister. Und weißt du, ich erlebe das immer wieder, liebe evangelikale Gotteskinder, die erleben Jesus, nehmen Jesus auf, aber sie werden nicht weitergeführt zur Geistestaufe, zur Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich meine nicht unbedingt Zungenreden, aber zur Erfüllung im Heiligen Geist. Wenn sie das nicht erreichen, die werden im Okkultismus landen. In der Esoterik landen, weil sie suchen nach mehr. Was gibt's noch? Es muss noch was geben. Wie erlebt man Gott? Gott muss sich selbst uns in den Weg stellen. Muss uns selbst begegnen. Und so wie beim Saul von Tarsus, der war verblüfft. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Wir müssen Begegnung mit dem Herrn haben. Eine ganz persönliche Begegnung. Das haben wir gestern gehabt. Dann muss Jesus uns weiterführen durch seine Diener und Knechte. Der Herr hätte ihm alles sagen können, wie es jetzt weitergeht. Herr, was muss ich tun? Gar nichts. Geh nach Jerusalem, nach Damaskus und lass dir sagen. Und Gott will dir weiter sagen, wie es weitergeht mit dir. Deshalb brauchst du die Gemeinde, brauchst du die Gotteskinder, brauchst du die Gottesdienste, dass dir weitergesagt wird, was ist der nächste Schritt? Und es wird immer wieder was gesagt. Also zu mir spricht der Herr, obwohl ich schon so lange mit dem Herrn Jesus gehe, jedes Mal, ich bin verblüfft. Der redet, da höre ich eine Predigt oder ich höre meistens englische Predigten, wenn ich unterwegs bin im Auto, dann lerne ich dabei ein bisschen Englisch und verschiedene Dialekte auch und dergleichen. Und dann werde ich motiviert, oh, dann sage ich, Jesus, guck mal, so wunderbar bist du. Ich weiß eigentlich alles, aber der Heilige Geist erinnert. Und das ist, der Heilige Geist erinnert, was wir schon längst vergessen haben, was wir so unter den Tisch fallen ließen oder wo drüber Gras gewachsen ist. Plötzlich erinnert er was. Wie erkennt man den Herrn, die Liebe Gottes? Und dann kommst du in die Gemeinde, kommst du zu den Christen und dann wirst du vielleicht von den Christen meistens enttäuscht. Du wirst von den Christen enttäuscht, weil der Herr möchte seine Liebe haben oder deine Liebe haben. Und deshalb, am Anfang bist du in der Gemeinde, wunderbar, aber dann wirst du vom Pastor enttäuscht, von den Geschwistern enttäuscht, von den Mitarbeitern enttäuscht, von dem ganzen Verein enttäuscht. Warum? Weil du solltest nur dich auf Jesus konzentrieren. Ich möchte nur Jesus haben und sonst niemand. Herr, ich halte nur mich an dich, an dir. Wenn ich dich nur habe, ist mir vollkommen Schnuppe. Und ich diene nur Jesus. Verstehst du? Und wenn du dann so weit gekommen bist, dass du anfängst, Jesus zu dienen, bist richtig, auf dem richtigen Dampfer. Aber zuerst einmal musst du durch ein Tal der Enttäuschung hindurchgehen. Halb erlöste Menschen leben gefährlich. Also wenn die nicht weitergehen, irgendwo stehen bleiben, nach einer gewissen Zeit, weißt du, das Haus ist gefegt, gereinigt, geputzt, auf Hochglanz, alles sauber und ordentlich, und es wird nicht bewohnt, nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Dein Haus braucht eine Wohnung. Das ist der nächste Schritt, große Schritt, wie Gott wirkt oder was Gott vorhat und was Gottes Pläne mit unserem Leben ist. Gottes Pläne ist, dass dein Leben erfüllt ist vom Heiligen Geist. Wenn das Haus nicht erfüllt ist, wenn dein Leben nicht vom Geist Gottes erfüllt ist, dann kommen 7 andere Geister und da wird es schlimmer wie vorher. Weißt du, Gott möchte dein Mitbewohner werden. Er möchte in deine Wohnung wohnen, sein Heiliger Geist. Gott ist der Retter, der Richter, der Retter und so weiter. Der Vater, Sohn und der Heilige Geist, sie wollen bei dir wohnen. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf, zu dem will ich oder wollen wir eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Abendmahl ist die Gemeinschaft und so weiter, diese göttliche Gemeinschaft. Und dann, Paulus spricht immer wieder von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, von der Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater und dem Heiligen Geist, diese Gemeinschaft. Erst wenn diese Gemeinschaft da ist, bist du schon ein Stückchen weitergegangen und gekommen. Gott will sich in deinem Leben einbringen. Also wie erkennt man Gott, indem er sich in deinem Leben einbringt und du dich dann outest und die Menschen sehen, du, der hat sich verändert, mit dem ist was passiert. Der ist weitergekommen. Jesaja 55, das ist mein Text für heute, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also vergiss deine Wege. Weißt du, dein Weg ist richtig und jeder sieht auf seinen eigenen Weg, aber dein Weg ist nicht Gottes Weg, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so hoch sind auch meine Wege als eure Wege. Also so hoch wie der Himmel, kannst gar nicht ermessen, unermesslich, unfassbar, total anders. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 11, Vers 33, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege vom Gott. Welch eine Tiefe, welch eine Höhe, welch eine Weite, welch eine Breite. Unerfassbar. Weißt du, Gott passt nicht in unser Denksystem. Wir müssen alles vergessen, was wir über Gott wissen. Mit Null anfangen. Mit Null anfangen. Und erst durch die Innewohnung des Heiligen Geistes fangen wir an, Gott zu verstehen. Wie er denkt, wie er fühlt, was er empfindet. Da entdecken wir die Größe Gottes, die Macht Gottes, die Kraft Gottes, die Aktivitäten und die Arbeitsweise Gottes, wie er arbeitet. Dann merken wir, wie er dann einen ganz persönlich privat führt und leitet, dass du dich nicht mehr mit anderen messen musst und dich mit anderen vergleichen musst. und dass er zu dir spricht, dass er dir Ratschläge gibt und plötzlich spürst du in deinem Herzen, nee, das ist nicht. Oder, ja, etwas geht. Und immer, nein, ja. Wahrlich, das ist immer so ein Spruch in der Bibel. Wir denken manchmal, das ist so nebensächlich, wahrlich. Oder ja, oder ich sage euch. Weißt du, wenn Gott zweimal etwas sagt, ist ganz arg wichtig, wenn Gott etwas zweimal sagt, das eine Mal kann vom Teufel sein, in deiner Fantasie sein, kann, was weiß ich da, irgendwie ein Phantom sein, aber wenn Gott sagt, zweimal das Gleiche, dreimal das Gleiche, dann solltest du aufhorchen. Wahrlich. Amen. So sei es. Das ist nicht zufällig in der Bibel, dass Jesus so sagt oder dass das steht. Das hat eine Absicht, einen Plan. Wir sollen aufhorchen, wenn etwas zweimal gesagt wird. Das ist wichtig. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Also Gott zu verstehen geht es darum. Wenn du irgendwelche Ratschläge bekommst und das bekommst du da und das kriegst du vom anderen auch noch und der sagt auch noch das Gleiche. Wahrlich. Dann will ich aufhorchen. Dann will ich nicht weitermachen. Dann mache ich Stopp. Das ist ein Signal. Wenn es heißt wahrlich oder Amen, ist es egal, was es ist, aber es ist einfach eine Aufforderung zum Hinhorchen. Wie arbeitet Gott? Und wir führen manchmal die Menschen, weißt du, Gott lässt manchmal zu. Und auch das ist Reden Gottes. Wahrlich. So ist. Und dann diese Innewohnung des Heiligen Geistes. Plötzlich hast du so ein Barometer, so Seelenbarometer bei dir. Und plötzlich spürst du, das ist der Herr. Und jetzt wartest du. Und dann kannst du 20 Jahre darauf warten. Es kommt, was er gesagt hat. Es geschieht, was er vorgenommen hat. Gott versteht man nicht über die Informationen in den Tagesmedien, nicht über irgendwelche andere Proklamationen. Gott versteht man mit dem Herzen. Und zwar auch, wenn andere sprechen, wenn irgendjemand etwas von Herzen sagt, das geht zu Herzen. Und dann merkst du ganz schnell, hat er mit dem Herzen gesprochen oder hat er nur mit dem Mund gesprochen? Was vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Hiob hat einmal gesagt, ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, wie Gott vorbeigegangen ist. Hernach erfährt er. Weißt du, Gott zu beschreiben, das ist unmöglich. Das musst du erleben, erfahren, wie er das macht. Weißt du, du kannst nicht auf Behauptungen gehen. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, so musst du Gott erleben, nein, vielleicht musst du genau im Gegenteil Gott erleben, wie du gar nicht gedacht hast. Wir gehen immer von uns aus. Wir haben eine andere Erziehung, eine andere Entwicklung, einen anderen Hintergrund, andere Erfahrungen und so weiter. Ich gehe immer von mir aus. Und Gott geht von dir aus. Und Gott sagt, so, mein Kind. Wenn Gott in uns ist, dann weißt du wirklich, und das ist ausreichend, es wird alles gut werden. Gott wird alles recht machen. Ich muss mich da nicht mit irgendwelchen Philosophien abgeben. Ich muss nicht ganz krampfhaft suchen, was ist der Wille Gottes? Es wird dir zu gegebener Zeit geben. Ich muss nicht krampfhaft kämpfen. Jetzt muss ich, Pastor, sag mir ein Bibelwort, gib mir eine Prophetie. Nein, du musst auf den Herrn warten. Seine Zeit ist nicht unsere Zeit. Da haben wir schon ein Problem. Gottes Zeit ist immer die richtige Zeit. Und da muss ich warten, bis ich reif bin, bis ich aufnahmefähig bin, bis erst der Situation entspricht. Und Gott redet nicht so einfach blabla. Gott redet immer ganz konkret in der Situation. Und dann hör nicht auf die Weisen und Gebildeten, hör auf dein Herz. Das Herz sagt was anderes, als was die Bücher sagen. Das Herz sagt auch was anderes, was vielleicht ein Prediger sagt. Das Herz sagt total was anderes, der Heilige Geist. In der Bibel heißt es, die Klugen und die Weisen dieser Welt hat er es verborgen, aber den Unmündigen hat es offenbart. Vielleicht in meinem Zungengebet, da ist überhaupt nichts, sagst du, ich verstehe gar nichts, das ist blabla. Aber gerade in einem Zungengebet, in einer Zungensprache, vielleicht ist es die Sprache des Universums, der Ewigkeit, Gottes, der Welt. Und in dieser Sprache hörst du Dinge, die sagst, das gibt's doch nicht. Gott spricht zu mir. Durch ein Kind, durch einen Narren. Und du solltest auf Kinder und Narren hören, denn die sagen die Wahrheit oft. Weißt du, die Bibel und Bibelkenntnis reicht nicht aus für die Klugheit. Du brauchst ein kindliches Herz, ein gläubiges Herz, ein aufnahmefähiges Herz. Weißt, wir müssen lernen, allein von Gott zu hören, von dem Geist und nicht nur von dem Buchstaben. Was sagt der Buchstabe? Da habe ich neulich einen kleinen Jungen mal gesehen und verkannt, da draußen an der Tür. Da wollte auch so einen Zettel haben. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du das lesen? Dann sagt er, Gemeindezentrum. Weißt du, du kannst Buchstaben zusammenbringen, aber weißt du auch, was das ist? Verstehst du, was du liest? Auch wenn es die Bibel ist, auch das Bibellesen. Weißt du, du musst wirklich, um Gott kennenzulernen, du musst die Bibel mit dem Herzen lesen. Rede, Herr, dein Knecht hört oder magt. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 7, da heißt es von diesen Sektenleuten oder Leute, die nie genug bekommen. Die lernen immer zu, sie wollen immer lernen und doch kommen sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie durchdringen nicht zur Wahrheit oder dringen nicht zur Wahrheit. Ihr Denken ist auf Abwegen geraten. Ihr Glaube hat die Probe nicht bestanden. Sie werden keinen großen Erfolg haben, denn es wird ihnen allen offenbar werden, also ihre Dummheit offenbar werden, dass sie im Unverstand handeln, genauso wie sich in Ägypten die zwei Jannes und Jambres sich gezeigt haben. Weißt du, das zeigt sich mit der Zeit. Es zeigt sich auch der Ungehorsam, auch das Geistlose, das zeigt sich mit der Zeit. Es wird alles offenbar werden. Es wird alles offenbar werden. Und wahres Wissen ist mehr als nur etwas begreifen, Gott verstehen. 1. Korinther 13, wüsste ich alle Geheimnisse und hätte der Liebe nicht. Wüsste ich alle Geheimnisse und hätte der Liebe nicht. Wissen ist viel mehr als alle Geheimnisse, auch Bibelgeheimnisse wissen. Und zu Petrus sagte Herr, Fleisch und Blut haben sie das, dir das nicht offenbart, sondern der Geist Gottes. Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart. Oder die Weisen, wir sahen seinen Stern in Jerusalem, die wussten genau von der Schrift her, wo er geboren werden sollte, aber die sind nicht rausgegangen, die haben sich nicht bewegt. Aber die Weisen haben im fernen Osten den Stern gesehen. Weißt du, du brauchst keine Erklärung, wenn du den Stern gesehen hast, wenn du den Herrn gesehen hast, wenn du den Herrn erlebt hast. Weißt du, du kannst Gott begegnen, wenn der Geist dir das offenbart. Also in Wahrheit und im Geist. Im Geist. Der Kämmerer, der liest diese wunderbare Rolle und versteht nicht, bis Anleitung kommt. Gott muss dich anleiten. Und da ist auch wieder ein Bruder. Kann auch eine Schwester gewesen sein. Aber in der Bibel war es jetzt ein Bruder. Also da muss dich jemand anleiten. Und deshalb, Geschwister, wenn Gott uns was zeigt, jemand anzuleiten, jemand behilflich zu sein, dann solltest du Gott gehorchen. Denn du hast einen Auftrag, jemand zu dienen, Gott zu finden. Wir sind der Wegweiser. Wir müssen nur den Weg zeigen. Gehen müssen die Leute selber. Wir müssen nur zeigen. Und erst wenn der Heilige Geist oder Menschen vom Heiligen Geist inspiriert, dich belehren. Vielleicht sagst du, ich muss Frau sowieso, ich muss sie heute anrufen. Und ich habe heute in der Bibel gelesen, das ist mir so groß erschienen, vielleicht hilft es ihnen auch was. Und da kannst du schon aus deiner Erfahrung, das was dir groß geworden ist, kann unter Umständen dem anderen auch groß werden. Das was der Geist Gottes dir zeigen konnte, heute an diesem Tag, das kann woanders auch zeigen und geben. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch alles sagen, alles zeigen, alles erinnern, alles aufdecken. Und plötzlich redest du und dann sagst du, hören Sie auf. Sie sagen, woher wissen Sie das alles? Du weißt es gar nichts. Wenn der Geist redet, weißt du überhaupt nichts. Aber der Geist weiß alles, was es ist. Und wir sollten einander behilflich sein und dienen, Gott zu finden, den Weg Gottes zu gehen. Heute fehlt den meisten Menschen der Heilige Geist. Sie wissen genug über Jesus, aber sie können mit Jesus nichts anfangen. In meinem Namen werdet ihr und so weiter. Weißt du, da kommt eine ganz andere Wissenschaft raus, wenn der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt. Der Heilige Geist weckt so eine große Sehnsucht nach Jesus. Und zwar nicht bei dem anderen, zuerst mal bei dir. Du bist so von Jesus eingenommen. Michelangelo hat ein Bild von Johannes dem Täufer gemalt, die Taufe Jesu und dann den Täufer. Und dann zeigt der Täufer auf, in der Sixtinischen Kapelle ist dieses Bild, und dann zeigt er auf Johannes den Täufer und seine Augen ist, als wenn er im Rausch, als er besoffen wäre, als er so praktisch hingerissen ist, außer sich ist. Da, siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und da ist Erkenntnis gewesen. Die beiden, Johannes der Täufer und Jesus, haben sich schon lange gekannt. Aber hier war die Erkenntnis Gottes. Sie haben als Kinder schon gespielt, als Babys. Sogar im Mutterleib ist er gehüpft, als die Mutter Maria kam. Also die haben sie schon lange gekannt, waren verwandt auch, weitläufig. So, die haben sie gekannt. Aber erst als der Heilige Geist ihm die Augen öffnete, siehe, und er stirbt fast, als wenn er sterben würde. So stellt der Künstler diesen Johannes den Täufer hin. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Du begreifst Jesus, wenn der Heilige Geist dir die Augen öffnet. Du begreifst Jesus, dann begreifst du das Lamm Gottes, dann begreifst du alles. Dann kannst du sagen, Fleisch und Blut haben es mir nicht offenbart, ich habe es vom Herrn empfangen. Ich habe mit Fleisch und Blut mich nicht besprochen, brauchst du auch gar nicht. Auch wenn du im Sandkasten mit Jesus gespielt hast. Das brauchst du alles nicht. Du erkennst einen ganz anderen Jesus als das Lamm Gottes. Und Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Das ist ganz was anderes. Und ich bin überzeugt, ich will nicht abstreiten und will nicht behaupten, aber Paulus und Jesus sind zu Zeitgenossen. Der war noch Student, als Jesus wirkte beim Gamaliel, also als Professor Gamaliel lehrte. Sie waren ja Zeitgenossen. Er kannte bestimmt Jesus, diesen Historiker, wird irgendwo gehört haben, denn deshalb hat er auch den gehasst, so, aus irgendwelchen Gründen. Aber er sagt, mich interessiert dieser Jesus, dieser historische Jesus nicht, und so weiter, wo er herkommt, sein ganzer Stammbaum und alles. Wir kennen Jesus jetzt nach dem Geist. Nicht mehr den Juden Jesus, sondern jetzt kennen wir den verklärten, verherrlichten Jesus, der beim Vater ist, zu Rechten der Majestät. Uns müssen die Augen geöffnet werden für Gott. Und deshalb war der Baum im Garten Eden, damit der Mensch vom Baum der Erkenntnis oder vom Baum des Lebens nicht isst. Denn wenn er von dem Baum des Lebens gegessen hätte, der hätte nie errettet werden können mehr. Der hätte nie mehr errettet werden können. So, Gott hat es verwahrt und sie vertrieben, damit sie sich nicht versündigen. Und es ist gut, dass der Heilige Geist kommt und uns dann Jesus erklärt und verklärt. Und wie erfahre ich Gott? Durch die Geistesleitung. In meinem Leben, in meinem Alltag, wo ich dann immer bin, erfahre ich, wie der Geist Gottes leitet. Ich denke plötzlich, schick den Soldaten und hol mir den Petrus. Oder geh und halt dich zum Wagen. Oder Paulus, weißt du, Paulus wäre in Kleinasien geblieben, wenn der Heilige Geist nicht gewunken hätte, in dem Kleid von Mazedonier da, komm rüber und hilf mir. Unser Leben würde ganz anders verlaufen, wenn wir mehr Geistesleitung hätten. Wir würden weniger Dummheiten machen. Wir würden weniger Leerlauf haben in unserem Leben, wenn wir mehr auf den Heiligen Geist hören würden. Dazu sind wir geschaffen. Wir sind als Geisteswesen geschaffen von Gott. Und Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Willst du Gott verstehen? Fang an, Jesus zu verstehen. Jesus ließ sich nicht manipulieren. Weißt du, Lazarus stirbt, komm schnell rüber, bring Sanitätskasten mit, ein paar Tropfen und gutes Wort. Nix. Der setzt sich hin und macht weiter, wo er da bisher gemacht hat. Er hat sich nicht beeilt. Und dann kommt der Meister, bemühe dich nicht mehr, unser Bruder ist gestorben. Nein, sagt er, der schläft. Und dann, ich bin gekommen, ihn aufzuwecken. Du siehst also, der Herr lässt sich nicht drängen. Also wie arbeitet Gott? Gott lässt sich nicht drängen. Gott lässt sich nicht manipulieren. Das ist ganz arg wichtig. Das siehst du an Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Auch das Wunder in Kana. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn du Gott verstehen willst, musst du Jesus verstehen. Ihn begreifen. Und der Heilige Geist muss dir Jesus verständlich machen. Und so reagieren, wie Jesus reagiert hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben. Und weißt du, was das war? Füße waschen. Füße waschen. Füße waschen. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben. Weißt du, Kopf waschen, das kann jeder. Und denkt, das ist Gottesdienst, wenn ich den Leuten die Leviten verlese. Ein Papst hat irgendwo mal angeordnet, dass die Priester lernen, also Levitikus, deshalb heißt er auch Levitikus, Priesterbuch da in der Bibel, also Leviten verlesen. Die mussten also vorlesen den Leuten, was Gott im Alten Testament den Leuten befohlen hat. Also vorlesen, Leviten lesen, das ist Leviten lesen. Und wir können prima Leviten vorlesen. So spricht es ja, das macht man nicht und das macht man und das macht man. Und nein, der Geist muss uns im Neuen Testament leiten. Im Neuen Testament gibt kein Levitikus mehr. Und keine Leviten. Die gehen alle an Gott vorbei. Der Priester geht an Gott vorbei und der Levit geht an Gott vorbei. Und der eine, der hier in seinem Blut liegt, dieser schwer Verletzte, nur der Samariter sieht den Menschen, der in Not ist. Aber die anderen, die gehen ihrer Verpflichtung nach. Ihrem Gebetsdienst, ihrem Gebetsleben und was weiß ich alles. Wie begegnet man Gott? Wie erfährt man Gott? Durch Jesus. Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf mancherlei Weise geredet hat zu unseren Vätern, durch die Propheten hat er in den letzten Tagen zu uns geredet. Also Gott erfährt man durch das Reden Jesu, durch die Evangelien. Und hat seinen Sohn eingesetzt zum Erbe über alles, also dass der Sohn Jesus Christus der Erbe gemacht worden ist vom Vater über die ganze Welt. Du musst dich an Jesus halten, dich an Jesus klammern. Und dann erkennst du den Willen Gottes. Dann verstehst du die Welt. Wir verstehen Gott durch sein Handeln, durch sein Wort, durch seine inspirative Kraft, durch das Schöpferische, was er macht. Plötzlich verschafft er einen Fisch. Aber das ist, was Gott tut. Und jetzt musst du dich von diesem Fisch tragen lassen, ob es dir gefällt oder nicht. Dich da hinbringen, wo er dich hinbringt. Und weißt du, wo der Fisch einen hinbringt? Da, wo er ausgegangen ist. Nach Jaffa. Da, wo er das Schiff bestiegen hat, nur ein paar Meter weiter, spuckt der Fisch ihn raus. Weißt du, Gott weiß, wie er dich wieder zurückbringen kann, da, wo du hingehörst, wo du deinen Weg weiter fortsetzen kannst im Namen Gottes und wo du deinen Auftrag erfüllst. Weißt du, wir müssen manchmal so Umleitungen, das war keine Umleitung, das war schon ja eine Flucht. Gott muss uns von unseren Fluchtwegen zurückholen und das ist der Herr. Und der Herr holt, wie arbeitet Gott, wie lerne ich Gott kennen? Der holt mich vom Jethro, dem Schafehüten da weg und sagt, Moses, ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk befreist, dass du was tust. Nicht nur, dass du für mein Volk betest. Weißt du, der hat vielleicht gebetet, Herr, erlöse Israel. Oh, bring meine Geschwister raus aus der Sklaverei und Knechtschaft. Du betest für jemanden und plötzlich sagt der Herr, und was ist mit dir? Warum gehst du nicht nach zum Pharao? Warum stellst du dich nicht hin und sagst, lass mein Volk gehen? Aber Herr, ich habe eine schwere Zunge. Du siehst dann 1000 Entschuldigungen. Also wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns begegnet, wenn du Gott kennenlernen willst, fangst an zu stottern. Entschuldigung, aber so ist es. Kriegst kein Wort mehr raus. Hast einen Frosch im Hals. Mir geht es so. Dann drehst du dich von einer Seite auf die andere und sagst, Herr, hast du nicht jemand anders? Kannst nicht jemand anders schicken? Muss ich unbedingt dahin gehen? Aber der Herr hat niemand anders als dich und mich. Wir sind der verlängerte Arm des Herrn. Wir verstehen erst Gott, wenn er dann uns so massiv ergreift und sagt, geh du mal. Und dann tust du einen Schritt, zum einen Schritt kommt der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt, der fünfte, der sechste und plötzlich bist du unterwegs. Sehr unkompliziert, aber wir müssen uns aufmachen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann passieren Wunder. Wie handelt Gott? Indem wir herausgefordert werden, Geschwister. Und wir brauchen Herausforderungen im Alltag. Was ist so alles so gemütlich, der Herr ist gut. Aber plötzlich ist nichts mehr gut. Brennen alle Sicherungen durch, Licht geht aus. Aber Gott wohnt bei dir. Und plötzlich kriegst du eine Idee, ja. Plötzlich kriegst du eine Idee und wachst auf. Verstehst du Gott, wie er arbeitet? Gott geht unnatürliche Wege, gar nicht so natürlich, weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, seine Wege nicht unsere Wege sind. Du verstehst nicht, aber du tust. Weißt du, wenn du mit Gott wandelst, du tust es. Du gehst einfach. Du hast eine Erfahrung, eine Erkenntnis und so weiter und das hat bei dir eingeschlagen und dann fängst du an, mit Gott zu gehen. Schritt für Schritt. Kolosser Kapitel 2, Vers 3. Ihr sollt in einem vollen Besitz der Erkenntnis kommen und Geheimnis Gottes begreifen. Das ist, was Gott will. Du sollst im vollen Besitz der Erkenntnis und das Geheimnis Gottes begreifen. Und dieses Geheimnis ist Christus. Wieder. Und durch den Heiligen Geist. In ihm sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Also, Gott will, dass du im Besitz bist der vollen Erkenntnis, der ganzen Geheimnisse Gottes. Und je mehr du mit Jesus wandelst und lebst, desto mehr verstehst du Gott. Und desto weniger verstehst du die Welt. Und desto weniger versteht die Welt auch dich. Tut mir leid, aber so ist es. Natürlich, wir möchten Weltfreund sein. Wir möchten uns mit der Welt nicht verderben. Wir möchten uns mit unseren Mitmenschen nicht verderben. Aber je mehr du mit Jesus gehst, verdirbst du dich mit allen Pharisäern, mit allen Schriftgelehrten. mit dem ganzen frommen Gesindel. Du verdirbst dich auch mit den Christen unter Umständen, die nicht mit Gott wandeln, die Gott nicht lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus ganzen Gemütskräften. Jesus ist das Geheimnis Gottes. Die Fülle Gottes ist in ihm und der im Meer der Heilige Geist, der Jesus groß machen kann. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes, Leute. Jesus ist der Erlöser. Und du begreifst die Erlösung mehr und mehr durch den Heiligen Geist. Jesus hat dich erlöst und der Heilige Geist macht dich reif für die Erlösung, dass du teilhaben kannst an der Erlösung. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 noch ganz schnell. Er, Jesus also, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Den sichtbaren, du kannst keinen Gott finden außer Jesus. Deshalb, wer nicht Jesus hat, hat keinen Gott. Ohne Jesus gibt es keinen Gott. Er ist der Weg zu Gott, zum Vater. Niemand kommt zu ihm als durch mich. Und da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen worden, auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten. In ihm findet alles sein letztes Ziel. Alle Dinge bestehen durch ihn. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Also, du musst Jesus akzeptieren. Mehr von Jesus. Heiliger Geist, zeig mir mehr von Jesus. Verklär mir mehr Jesus. Und dann Vers 26, das ist das Geheimnis, das seit Urzeiten vor Engel und Menschen verborgen gehalten wurde. Jetzt aber seine Gemeinde bekannt macht oder offenbart. Das Geheimnis. Und dann weiter die Gemeinde, Vers 27. Der Gemeinde wollte der Herr zeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit er den Menschen aus allen Völkern bereithält. Und das ist das Geheimnis Jesus. Er wollte, der Heilige Geist wollte, der Vater wollte, dass die Welt begreift, was für einen unermesslichen Reichtum für uns da ist. Du musst nur Jesus rufen. Nur den Namen Jesus proklamieren. Dich nur zu Jesus bekennen. Dich zu Jesus stellen und sagen, Jesus, ich gehe mit dir. Heiliger Geist, hilf mir dabei. Galater Kapitel 1, Vers 15 und 17, Paulus sagt, Gott hat mich seinen Sohn sehen lassen. Und das ist das Geheimnis, warum Paulus Gott erkannt hat und so viel Gott geeifert und so viel Gott gedient hat. Zuerst hat er den verfolgt, gehasst und sogar zur Lästerung anderer gezwungen. Und jetzt, Gott hat mich seinen Sohn sehen lassen. Als das geschah, besann ich mich nicht mehr lange und fragte keinen Menschen um Rat. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern begab mich sogleich nach Arabien und kehrte von dort wieder nach Damaskus zurück. Ich habe mich nicht mit Menschen besprochen. Weißt du, wenn du Jesus hast, dann kannst du in die Wüste gehen und dann wird der Heilige Geist dich inspirieren. Da kannst du still sein, in deinem Zimmer einschließen und sagen, Heiliger Geist. Und dann wirst du von Gott belehrt und weißt du, plötzlich spricht Gott zu dir. Plötzlich offenbart sich dir der Herr. Plötzlich kann Gott mit dir was anfangen und du mit Gott. Der Heilige Geist macht dich handlungsfähig. Im Namen des Herrn auf Kranke werde die Hände legen. Im Namen des Herrn Jesus werde die Teufel vertreiben. Ihr werdet mit dem Teufel nicht viel abgeben. Weg, 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 Schluss, aus, im Namen Jesu. Ich will meine Ruhe haben. Weißt du, du stehst ganz anders da. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du Autorität, dann hast du Rückendeckung. Wie handelt Gott? Willst du Gott erfahren, seine Arbeitsweise, seine Methode? Gott arbeitet nur durch Jesus und dem Heiligen Geist. Amen. Verstehst du, sei es, ich bin noch nicht fertig. Gott arbeitet durch Jesus und den Heiligen Geist. Jetzt könnt ihr Amen sagen. Amen, lasst uns aufstehen. Lasst uns Gott anbeten und Gott preisen. Und gib mehr Raum für den Heiligen Geist und für Jesus in deinem Leben, in den Bereichen deines Lebens, wo du dich bewegst. Gib mehr Raum für den Heiligen Geist. Vater, ich danke dir, dass du Jesus uns geschenkt hast und dass du den Heiligen Geist uns gegeben hast. Herr, und ich möchte noch viel mehr, auch hier in der Gemeinde, lass Jesus groß werden. Halleluja, halleluja. Lass Jesus groß werden. Heiliger Geist, verklär uns noch mehr von Jesus. Lass die Herrlichkeit Jesu unter uns sein, dass wir hier Jesus so richtig begreifen, Jesus so richtig ausleben, Jesus so richtig verkündigen, so richtig zu Jesus beten und Jesus so richtig preisen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. In deinem Namen wollen wir Kranke heilen. In deinem Namen wollen wir Gebundene befreien. In deinem Namen wollen wir einander ermutigen. In deinem Namen, weil du es geboten hast, wollen wir bitten und empfangen. Halleluja. Herr, und wir wollen kühn und mutig sein in Jesu Namen. Und wir wollen uns an Jesu Namen nicht schämen. Halleluja. Und wer das tut, der ist ein Löwe, ein Panther, der lässt sich vor nichts zurückschrecken. Der verfolgt konsequent sein Ziel. Vater, ich danke dir, dass du uns die Kraft des Löwen von Juda geben wirst. Die Kraft Jesu Christi, den Geist Jesu Christi. Er ist das Lamm, aber er ist auch der Löwe aus Juda. Halleluja, halleluja. Mhm. Vater, wir wollen lernen noch viel mehr in Jesus und im Geist, in Wahrheit und im Geist, den Vater anzubeten. Halleluja, halleluja. Danke, Herr. Amen.